Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir fangen an mit einer Eilmeldung. Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl ist tot. Das hat seine Partei, die CDU, vor knapp einer halben Stunde auf Twitter bestätigt. Kohl wurde 87 Jahre alt. Die Bild-Zeitung hatte vorher berichtet, dass Kohl heute Morgen in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben sei. Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Die deutsche Einheit gilt als sein wichtigstes politisches Verdienst. Kohl setzte sich außerdem viele Jahre für das Zusammenwachsen Europas ein, unter anderem an der Seite des französischen Präsidenten François Mitterrand. So gesehen passt dazu, was heute in Berlin passiert ist.
Uns geht's ja um Frieden.
Die türkischstämmige Menschen- und Frauenrechtlerin Seren Ateş hat in Berlin die erste liberale Moschee in Deutschland eröffnet. Eine Moschee, in der Männer und Frauen gemeinsam beten und in der auch Frauen vorbeten. Eine Moschee, die offen ist für alle muslimischen Konfessionen. Ein wichtiger Schritt zu einer Modernisierung des Islam, glauben wir. Deshalb ist es unser erstes Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Wir wollen ja Liebe und Frieden predigen. Und wenn wir nicht in der muslimischen Gemeinschaft anfangen mit dem Frieden, wie soll denn dann der Frieden mit den anderen Religionen funktionieren?
Seren Ateş lädt alle ein. Aleviten, Sunniten, Schiiten und Sufis. Frauen und Männer, Heteros, Schwule und Lesben. 8 Jahre lang hat Ateş sich für diese Moschee eingesetzt und viel eigenes Geld investiert. Dafür wurde und wird sie beschimpft, bekommt immer wieder Drohbriefe. Die Eröffnung heute fand unter Polizeischutz statt. Der Gebetsraum ist ein ehemaliger Theatersaal im Nebengebäude einer evangelischen Kirche im Berliner Stadtteil Moabit. Benannt ist die Moschee nach dem fortschrittlichen muslimischen Theologen Ibn Rushd, der im 12. Jahrhundert lebte, und dem Orientliebhaber Goethe. Und der Name ist Programm. Ateş will den Koran neu lesen und den Islam anders leben.
Es liegt am Ende auch an uns, an Menschen, wie wir unsere Religion theologisch begreifen und in unserer Zeit auch verstehen und die Erlaubnis, historisch kritisch das zu betrachten, die haben wir meiner Ansicht nach selbst auch aus den Heiligen Schriften, wo es wirklich oft genug an vielen verschiedenen Stellen heißt, du hast deinen Verstand und du hast Vernunft und den musst du nutzen.
Die Debatte über einen liberalen Islam ist unter Muslimen umstritten. Das zeigt sich auch angesichts der für morgen geplanten muslimischen Friedensdemonstration in Köln. Der Aufruf wird unterstützt vom Zentralrat der Muslime in Deutschland, dem Liberal-Islamischen Bund, der türkischen Gemeinde in Deutschland und vielen weiteren Organisationen, Parteien und Politikern. Der größte deutsche Moscheeverband DITIB allerdings hat sich distanziert. Er sagt, muslimische Antiterror-Demonstrationen würden Muslime stigmatisieren. Man trage nicht die Verantwortung für das, was Islamisten angerichtet hätten. Für die Absage wurde DITIB heute von der Bundesregierung nochmal heftig kritisiert. Die Integrationsbeauftragte Aydan Özus forderte im Deutschlandfunk aber auch die deutsche Gesellschaft und die Politik auf, mehr zu tun, um Muslime einzubinden. Sie sollten in Moscheen gehen können, die aus Deutschland finanziert werden und mit Imamen in Kontakt kommen, die hier ausgebildet wurden.
Was eben nicht reicht ist, und das haben mir mal Polizisten gesagt, dass sie dann an manchen Stellen die einzigen waren, die dann in die Moscheen gehen und mit den Leuten reden, sondern natürlich brauchen wir da eine viel lebendigere Gemeinschaft, auch des Drumherum.
Lebendig soll es auch morgen in Köln werden. Zu der Demo werden 10.000 Menschen erwartet. Das Motto lautet, nicht mit uns. Muslime und Freunde gegen Gewalt und Terror. Das zielt in die gleiche Richtung wie Ateş neue Moschee. Sie sagt, in Zeiten des islamistischen Terrors reicht es nicht, sich von den Attentätern zu distanzieren, sondern man muss ihnen die Grundlage entziehen, auch durch eine neue Interpretation des Koran.
Ich denke, wir müssen mit dem Islam gegen den Islamismus kämpfen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auch im Netz gibt es viele Glückwünsche und Lob für die Initiative einer liberalen Moschee in Berlin. Auf der Seite des RBB schreibt Björn, das ist aus meiner Sicht der beste nächste Schritt für die Weltreligion Islam. Der Aufklärungsgedanke, eine kritische Auseinandersetzung, kein Fanatismus, der auf jahrhundertealten Texten basiert. Diese Frau würde ich mit Integrationspreisen, vor allem Fördermitteln, überhäufen, bis sie eine goldene Moschee auf dem Alexanderplatz bauen kann. Bund E fragt dagegen auf tagesspiegel.de, wie kann ein progressiver Islam an der Poesie des Koran festhalten und zugleich die Gewalt, die mit dem Koran und dem Leben des Propheten verknüpft ist, negieren? Was bleibt in diesem Fall vom Islam übrig? Was macht den Islam dann noch aus? Faunauge 7 antwortet mit einer Gegenfrage. Welche christliche Konfession bezieht sich denn heute noch auf den zornigen, rachsüchtigen Gott der Juden aus dem Alten Testament? Einige machen sich auch Sorgen um die Gründerin, so auch A. von Lepsius. Diese Eröffnung einer Moschee ist eine große Provokation der Muslime, die den Islam streng oder auch radikal auslegen. Frau Artisch wird also weiterhin zur Zielscheibe von Anfeindungen werden. Aldermann sieht noch viel mehr Potenzial. Sehr gut. Jetzt noch eine katholische Kirche mit weiblichen Predigern daneben. Andreas Pasch meint dagegen auf unserer Facebook-Seite: Für Frieden und Liebe brauche ich keine Religion, weder diese noch irgendeine andere.
Was sonst noch wichtig war?
2 Tage nach dem Brand in einem Londoner Hochhaus ist klar, dass mindestens 30 Menschen dabei ums Leben gekommen sind. Nach Angaben der Londoner Polizei werden immer noch viele Menschen vermisst. Die Ermittler haben bisher keine Hinweise dafür gefunden, dass der Brand absichtlich gelegt worden ist. Das Feuer war in der Nacht auf Mittwoch im 24-stöckigen Greenfell Tower im Westen Londons ausgebrochen und hatte das ganze Haus zerstört. Etwa 600 Menschen lebten dort. Den Überlebenden will die Stadtverwaltung noch bis zum Wochenende eine neue Wohnung verschaffen. Zurzeit sind sie in Turnhallen und Hotels untergebracht. Mehrere Bundestagsabgeordnete von CDU und SPD kritisieren die neuen Griechenland-Hilfen. Ihrer Ansicht nach ist die Auszahlung zusätzlicher Kredite in Höhe von 8,5 Milliarden Euro nicht durch das bisherige Bundestagsmandat gedeckt. Dafür müsste nämlich der Internationale Währungsfonds mitmachen. Der will sich zwar irgendwie beteiligen, eine konkrete Zusage konnte IWF-Chefin Christine Lagarde aber noch nicht geben.
As a result of the agreement,
ich werde dem IWF-Führungsgremium einen Grundsatzbeschluss für ein neues Griechenland-Programm empfehlen. Es wird wahrscheinlich in Höhe von 2 Milliarden Dollar aufgelegt.
Probably in the range of 2 billion dollars.
Für neue Kredite spricht aus Sicht des IWF, dass Griechenland so gut wie alle Bedingungen der Geldgeber erfüllt hat. Die Ausgaben wurden gekürzt, viele Staatsbetriebe privatisiert und das Arbeitsrecht gelockert. Eurogruppenchef Jerome Dijsselbloem will jetzt mehr tun, damit Griechenland wieder auf eigenen Füßen stehen kann.
We will prepare an exit strategy going forward to enable Greece to stand on its own feet again.
Im Gespräch ist unter anderem, dass Griechenland einen Teil seiner Schulden erst 15 Jahre später zurückzahlen muss. Beschlossen ist aber noch nichts. Der portugiesische Weltfußballer Cristiano Ronaldo will offenbar seinen spanischen Verein Real Madrid verlassen, weil er Probleme mit den Steuerbehörden hat. Mehrere spanische und portugiesische Zeitungen berichten, dass Ronaldo sich ungerecht behandelt fühlt. Er wird verdächtigt, bei seiner Steuererklärung betrogen zu haben. Zwischen 2011 und 2014 soll er knapp 15 Millionen Euro hinterzogen haben. Ein Ermittlungsrichter muss jetzt entscheiden, ob ein Strafverfahren gegen Ronaldo eröffnet wird. Ronaldo, der zurzeit mit der portugiesischen Nationalmannschaft beim Confed Cup in Russland ist, bestreitet die Vorwürfe. Der spanische Regierungssprecher will erstmal abwarten.
Lassen wir die Dinge erstmal ihren Lauf nehmen. Wir dürfen hier niemanden von vornherein kriminalisieren, weil es Diskrepanzen in der Steuererklärung gegeben haben kann.
Was noch wichtig wird.
Die Grünen haben vor gut 2 Stunden mit ihrem Bundesparteitag begonnen. Bis Sonntag wollen sie über das Programm für die Bundestagswahl beraten. Im aktuellen Deutschland-Trend liegen die Grünen nur noch bei 7%. Selbst gut 40% der grünen Anhänger sagen, dass die Partei überflüssig ist, weil sich die anderen auch um den Umweltschutz kümmern. Das reicht aber nicht, sagte die Grünen-Vorsitzende Simone Peter heute im Bayerischen Rundfunk.
Wenn es so wäre, dass diese Themen auch erledigt würden, dann wären wir ja auf dem richtigen Weg.
Außerdem, so Peter, gehe es den Grünen nicht nur um Umweltschutz.
Wir erwarten, dass in Europa mehr Solidarität, mehr Miteinander erfolgt, statt den strikten Sparkurs immer weiter zu diktieren von Deutschland aus. Und wir müssen die große Aufgabe der Integration stemmen. Und die Dinge liegen brach, da sind wir Grüne gefragt.
Peter stellte klar, dass die Grünen ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf ziehen wollen. Auch der grüne Umweltminister von Schleswig-Holstein, Robert Habeck, der heute den Koalitionsvertrag der dortigen Jamaika-Koalition mit CDU und FDP vorgestellt hat, will nichts ausschließen.
Ich halte Ausschließerei für einfach politisch dämlich, wenn ich das mal so sagen darf. Dann endet man immer in der großen Koalition. Also ausschließen sollten wir uns von der Backe streichen.
Und sonst in der Welt?
Sie gehört keiner Partei an, ist offen lesbisch und politisch ein Neuling. Als erste Frau soll Ana Brnabić in Serbien die Regierung leiten. Das hat Serbiens Präsident Aleksandar Vučić angekündigt. Er ist überzeugt von der 41-Jährigen. Er sagte, sie verfüge über die persönlichen und beruflichen Qualitäten, um Ministerpräsidentin zu werden. Brnabić muss nächste Woche noch vom Parlament für das Amt bestätigt werden. Weil die Vučić-Partei da aber die Mehrheit hat, gilt das als reine Formsache. Brnabić wurde in Belgrad geboren, hat in England studiert und war erst im August in die Politik gegangen, auf Wunsch von Vučić. Ihre Nominierung zur Regierungschefin ist auch deshalb überraschend, weil in Serbien 80% der Bevölkerung orthodoxe Christen sind und Homosexualität noch ein großes Tabu ist. Weniger Waffen gleich mehr Sicherheit. Auf diese Formel lässt sich eine neue Amnestieregelung in Australien bringen. In den nächsten 3 Monaten können bei der Polizei Waffen abgegeben werden, ohne dass es dafür eine Strafe gibt. Die Regierung hofft damit, die Zahl der illegalen Schusswaffen im Land zu verringern. Justizminister Michael Keenan sagte, das könne auch dazu beitragen, neue Terroranschläge zu verhindern. Bei Attentaten auf australischem Boden sind in letzter Zeit mehrfach illegale Waffen benutzt worden. Obwohl es vergleichsweise strenge Gesetze gibt, sind nach Schätzungen landesweit etwa 260.000 Schusswaffen unerlaubt im Umlauf. Auf illegalen Waffenbesitz stehen in Australien Geldstrafen oder bis zu 14 Jahre Haft. Männlich oder weiblich oder keins von beiden. Im US-Bundesstaat Oregon gibt es in Zukunft 3 Geschlechteroptionen beim Führerschein. Als letzte Instanz hat die Verkehrsbehörde zugestimmt. Nächsten Monat tritt die neue Regelung in Kraft. Neben dem Buchstaben M oder F kann im Führerschein dann noch ein X stehen, für nicht-binär. So lautet die offizielle Bezeichnung für die 3. Option. Die Neuregelung war nötig geworden, nachdem im vergangenen Jahr ein Bezirksgericht einer Klägerin das Recht zugesprochen hatte, ihr Geschlecht in nicht-binär zu ändern. Die LGBT-Bewegung und Bürgerrechtler feiern das Ganze als wichtigen Schritt für mehr Gleichstellung und Anerkennung und gegen Diskriminierung.
Wissensnachrichten.
Der Klimawandel hat ja bei uns keinen besonders guten Ruf. Er zerstört Korallenriffe, führt zu Unwettern, lässt die Gletscher schmelzen. Aber wie fast alles Schlechte hat er auch seine guten Seiten, zum Beispiel für die Eisbären. Die könnten vom Klimawandel tatsächlich profitieren. Veronika von Borries aus unseren Wissensnachrichten. Wie geht das denn?
Das geht, weil sich zumindest männliche Eisbären durch den Klimawandel gesünder ernähren, sagt eine Studie aus den USA.
Und was heißt das, gesünder ernähren? Wächst jetzt in der Arktis plötzlich Gemüse, das die Eisbären essen könnten?
Na, so weit ist der Klimawandel zum Glück noch nicht. Nee, die Forscher haben eine Eisbärenpopulation in der südlichen Beaufortsee untersucht, im Norden von Kanada und Alaska. Und durch den Klimawandel geht da der natürliche Lebensraum der Eisbären, das Meereis, zurück. Und das führt dazu, dass vor allem männliche Eisbären mehr Zeit an Land verbringen.
Und da ist das Essen gesünder?
Ja, normalerweise jagen Eisbären auf dem Meereis Robben. An Land fressen sie aber vor allem Walkadaver. Diese Wale werden von den Jäger- und Sammlervölkern erlegt, die in der Gegend leben. Und weil so ein Wal riesig groß ist, fällt halt auch immer was für die Bären ab. So, und das Walfleisch ist gesünder für die Tiere, weil die Wale Plankton fressen. Und das Plankton enthält weniger Quecksilber als Fisch, wovon sich die Robben ernähren.
Okay.
Also das Walfleisch ist weniger belastet und durch die Waldiät sind die Eisbärenmännchen außerdem besser ernährt, also dicker, und das auch gut für ihre Gesundheit.
Jetzt sprichst du von Männchen. Was ist mit den Eisbärenweibchen?
Ja, die Sache ist halt die, Eisbären sind Einzelgänger und können ziemlich aggressiv auf Artgenossen reagieren. Für Weibchen heißt das, da wo Männchen fressen, machen sie lieber einen Bogen drum, schon gar wenn sie Junge dabei haben. Also bleiben sie eher auf dem Eis und fressen weiter belastetes Robbenfleisch.
Also Entwarnung für die Eisbären kann man eher noch nicht geben.
Nee, zumal die neue Ernährung ja nur ein Problem löst, das der Mensch den Bären eingebrockt hat, nämlich die Vergiftung der Meere mit Quecksilber. Und wenn die Eisbären immer länger an Land bleiben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie in Konflikte mit Menschen geraten. Um Platz und eben auch um Nahrung.
Okay. In den Wissensnachrichten ging es heute auch um ein neues Patent von Amazon. Was kann das?
Es verhindert, dass Kunden in einem Laden über das WLAN des Ladens gehen können, um im Netz die Preise für ein Produkt zu vergleichen. Außerdem soll es dem Kunden Rabatte oder Sonderangebote für bestimmte Produkte zuschicken. Außerdem soll der Kunde über sein Smartphone im Laden geortet werden, damit sich auch gleich noch ein Verkäufer an seine Fersen heftet. Ziel ist halt, dass der Kunde auf jeden Fall sein Geld im Laden lässt und nicht irgendwo im Netz.
Aber Amazon ist doch ein Online-Händler. Was wollen die denn mit einem Patent, das Online-Händler behindert?
Tja, also da gibt es Spekulationen zu. Zum einen will Amazon ja in der Zukunft auch selbst Läden eröffnen. Okay. Zum anderen könnte es auch einfach sein, dass sie sich das Patent gesichert haben, damit niemand anderes ihnen wegschnappt.
Okay, kommen wir vom schnöden Geld nochmal zu was ganz Archaischem. Jetzt geht's ins Erdinnere, zum Magma und dazu, wie heiß es ist.
Ja, man hat ja von Vulkanausbrüchen dieses Bild vor Augen, ne, wie flüssige Lava aus dem Vulkan spritzt und dann so den Berg runterfließt. Und bis jetzt dachten Geologen halt immer, dass die Magma unter dem Vulkan einfach immer so heiß und so flüssig ist.
Ja.
Das stimmt aber wohl nicht. Vielmehr ist es wohl so, dass erst ein paar Jahre oder Jahrzehnte vor dem Ausbruch die Temperatur unter dem Vulkan mehr als 650 Grad Celsius erreicht.
Und wie kommt man da jetzt drauf?
Na, das haben Forscher aus den USA rausgefunden, als sie sich Kristalle angeschaut haben, die vor 700 Jahren aus einem Neuseeländischen griechischen Vulkan geschleudert wurden. Die Wissenschaftler, die konnten von diesen Kristallen quasi ablesen, was ihnen passiert ist. Und dabei kam halt raus, die Steine haben zehntausende Jahre unter der Erde gelegen, aber erst ein paar Jahre, bevor sie an die Erdoberfläche kamen, heizte sich ihre Umgebung auf Lavatemperaturen auf.
Danke, Veronika. Und Achtung, Überleitung. Um Temperaturen geht's jetzt auch im
Wetter.
Die sinken in der Nacht auf 16 bis 12 Grad. Dazu kann es im Norden und im Osten noch Schauer geben. Ansonsten geht der Tag trocken zu Ende. Morgen wird so ähnlich wie heute. Und am Sonntag scheint wieder fett die Sonne bei bis zu 30 Grad. Das könnte wieder ein paar Eisbären an Land treiben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.